Aloha und herzlich willkommen zu diesem Nerdy Bunch Podcast. Mein Name ist Astrainer Marcel und heute geht es um Pokémon und alles, was mit Pokémon zu tun hat. Und mit dabei ist Käfersammler Tobi.
Safkorn, du bist dran.
Nein, du solltest jetzt wirklich unsere Zuhörer begrüßen.
Safkorn, setz Härtner ein.
Was, Härtner? Nein.
Ha, deine Attacke ist nicht sehr effektiv. Safkorn, setz Härtner ein.
Oh Gott, so ein Blödsinn. Kannst du jetzt bitte ernst bleiben?
Ich meine es so ernst wie ein Carpador, der den Longmen-Wasserfall überwunden hat. Und jetzt, Safkorn, setz Härtner ein.
Es ist nur ein Spiel. Oder auch ein Gewinnspiel. Denn in Kooperation mit Polyband bzw. Polyband Anime gibt es, wenn dieser Podcast online ist, auf unseren Social-Media-Kanälen ein Gewinnspiel. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und ja, also zu finden sind wir definitiv auf Facebook sowie Instagram. Wie gesagt, einfach die Augen und Ohren offen halten. Genau. Und die Antwort zu der Gewinnspielfrage bzw. zu dem Gewinnspiel werdet ihr mit höchster Wahrscheinlichkeit im Laufe dieses Podcasts finden. Also spitzt die Ohren. Ich gebe das Wort einmal sehr, sehr gerne zurück an Käfersammler Tobi.
Ja, dankeschön. Und damit heiße ich euch natürlich auch noch ganz herzlich willkommen zu diesem Podcast. Wie Marcel gerade schon gesagt hat, wir reden heute über die Pokémon, beziehungsweise über die Pokémon-Spiele und alles, was damit zu tun hat. Als erstes gehen wir natürlich darauf ein, wie Pokémon, beziehungsweise wie das Franchise überhaupt erst entstanden ist, ein. Und dazu springen wir mal ganz weit in die Vergangenheit, ins Jahr 1996. Dort gab es einen Satoshi Tajiri, ein Japaner, der gerne Käfer und Insekten gesammelt hat und noch ein weiteres Hobby hatte, und zwar diese zu zeichnen, und zwar wie sie gegeneinander kämpfen. So, das hat anscheinend irgendwelchen anderen Leuten sehr gut gefallen, sodass daraus ein Spiel gemacht worden ist, und das wurde Nintendo präsentiert. So, Nintendo fand das auch ganz gut und hat daraus dann dieses Spiel dann vermarktet und in Japan rausgebracht unter dem Namen Pocket Monster Midori. Also mal frei ins Deutsche übersetzt, einfach Pokémon Grün. Ein Spiel, was nur in Japan rausgekommen ist. War anfangs nicht sehr erfolgreich. Was aber nicht mit dem Spielprinzip zu tun hatte, sondern tatsächlich eher so an Boxing, an der Grafik und so weiter und so fort. Auf Spielprinzip möchte ich aber trotzdem mal ganz kurz eingehen, damit ihr mal ein Gefühl davon bekommt, was das Spiel Pokémon eigentlich ist. Also im Grunde, im Kern ist Pokémon ein Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen, die auf das Steinschere-Papier-Prinzip basieren, und dort treten dann verschiedene Elemente gegeneinander an, die stärker mal schwächer gegen andere sind, quasi. Also ich, als Beispiel mal Wasser schlägt Feuer gut, Feuer schlägt Pflanze und so weiter. Es gibt aber außer diesen drei Elementen noch viele, viele andere. Weiß ich jetzt gar nicht, wie viele es waren, aber heute sind es schon 18 verschiedene Typen. Wenn man in diesen Kämpfen dann gewonnen hat und andere Pokémon besiegt, kann man seine eigenen Pokémon dabei hochleveln oder durch Items verstärken, und es gab auch noch die speziellen TM und VMs. Also TMs technische Maschinen, VMs sind versteckte Maschinen, die man einsetzen konnte, um seinen Pokémon neue Attacken beizubringen. TMs konnte man damals nur einmal verwenden, und VMs, die hat man nur an speziellen Punkten bekommen, die konnte man dafür aber öfters einsetzen und auch noch in der offenen Welt einsetzen. Zum Beispiel gab es die VM Zerschneider, damit konnte man dann in der Oberwelt von Pokémon einen Busch zerschneiden, und damit wurde dann ein neuer Weg frei gemacht. Das eigentliche Spielprinzip von Pokémon war es, alle Pokémon zu fangen. Das waren in der ersten Edition 151, und diese konnte man mit Pokébällen sammeln. Und die gefangenen Pokémon wurden auch mit Fortschreiten des Spielstandes immer stärker. Das heißt, in der ersten Region waren die Pokémon zwischen Level 4 und oder zwischen Level 1 und 5 oder was auch immer. Und später dann, wenn man dann kurz vorm Ende des Spiels war, waren die dann natürlich auch schon hochgelevelt. Das heißt, man musste nicht immer, wenn man ein Pokémon fängt, wieder von vorne anfangen. Genau. Was ganz besonders an Pokémon ist, dass die Pokémon sich ab einem gewissen Level entwickelt haben. Das ist ja das ganz Besondere an Pokémon. Das heißt, ich habe einen Shiggy als Beispiel. Das ist eine kleine Schildkröte. Mit Level 16, glaube ich, war dann die erste Entwicklung. Hat sich zu einem Schlurk weiterentwickelt. Es wurde stärker dadurch. Es sah cooler aus. Und dann später mit Level 36 oder weiß ich jetzt gar nicht, Marcel, vielleicht weißt du das besser.
Genau, 36.
Waren die dritte Entwicklung. Genau, 36 wurde dann ein Shilluk zu einem Turtok. Das heißt, es wurde ein größeres Pokémon, es war noch cooler und so weiter und so fort. Und das waren so diese Pokémon. Heute, im Jahr 2021, haben wir aktuell 998 Pokémon mit, wie ich vorhin schon erwähnt habe, 18 verschiedenen Typen.
898 sind es tatsächlich.
898, ja,
okay. Genau. Alles cool, man kommt relativ schnell und leicht durcheinander.
Genau. Aber ich hoffe, ihr habt damit jetzt schon mal ein ungefähres Bild, wie das Spiel Pokémon an sich funktioniert. Und das erste Spiel, was wir hatten, das war, wie ja vorhin schon gesagt, Pokémon Grün, was 1996 erschienen ist und nur in Japan. Und zwei Jahre später dann nochmal umprogrammiert worden sind, die Grafiken wurden nochmal angepasst, Bugs wurden rausgepatcht. Und 1998 ist es dann nochmal rausgekommen unter dem Namen Pokémon Blau und Rot, beziehungsweise in Japan war es Akko und Ao. Ist dann aber auch in den westlichen Markt rausgekommen und so sind dann auch wir auf Pokémon gestoßen.
Einfach um tatsächlich da mal so ein bisschen anzuschließen, wie bin ich denn als solches zu Pokémon gekommen, beziehungsweise was fesselt mich an Pokémon? Es gab natürlich damals eine Anime-Serie und als Kind der 90er war es eigentlich, kam man eigentlich nicht drum herum, irgendwie nach der Schule oder so RTL 2 zu schauen. Und Pokémon war auch der erste Anime, der eben zur Uhrzeit XY erschien, beziehungsweise es war so ein bisschen der Opener des Anime-Blogs. Und ja, wenn ich dann eben aus der Schule kam und mit dem Essen durch war, ging dann der Fernseher an und so startete dann tatsächlich für mich die Pokémon-Zeit, beziehungsweise das Pokémon-Zeitalter. Bei mir war es allerdings so, dass ich zuerst den Anime geschaut habe und dann einige Monate danach zu den Spielen gekommen bin. Also ich müsste tatsächlich überlegen, wann genau ich mein erstes Spiel bekommen habe. Ich weiß nur noch, es war Pokémon Gelb und ich bekam parallel dazu direkt den Game Boy Color. Aber ja, so fing das dann bei mir an. Und ich muss sagen, es ist eine Liebe, die damals entfacht wurde und mittlerweile nach wie vor andauert. Genau. Wie war es denn bei dir, Tobi? Erzähl mal.
Aber bei mir war es etwas anders. Ich habe nicht zum Anime schon ein Spiel gehabt. Anime habe ich natürlich auch geschaut, wie gefühlt jeder damals. Bei mir hat es erst ein paar Jahre später, nachdem ich den Anime bzw. auch Pokémon entdeckt habe, dann auch mit den Spielen angefangen, aber auch nicht mit einem Hauptteil von den Pokémon-Spielen, sondern mit dem Trading Card Game Spiel, also mit dem Spiel für Game Boy Color, nicht dem eigentlichen Spiel. Damit hat dann eigentlich alles so angefangen und so richtig auf den Pokémon-Zug gesprungen bin ich dann erst mit der blattgrünen Edition für den Game Boy Advance. Aber da kommen wir dann später noch dazu. Genau.
Nun gibt es ja tatsächlich schon etliche Spiele. Ich meine, mich erinnern zu können, das sind mittlerweile 32 Kernspiele. Zu Kernspiele zählen wir als solches eigentlich die Hauptgeneration. Also Gold und Silber ist halt ein Kernspiel. Kristall wäre halt in dem Fall das Spin-off und so weiter. Nun gab es da etliche Neuerungen und ganz, ganz viele Generationen. Tobi, erzähl doch mal, was unterscheidet die verschiedenen Generationen denn? Hast du da irgendwie gerade was da, was du so ein bisschen berichten kannst?
Ich habe ja gerade schon erzählt, Blau und Rot waren die ersten Spiele. Das ist dann auch so ein Thema, was sich durchgezogen hat mit Farben bei den Pokémon-Spielen. Bei dem ersten Spiel war es noch in der Region, in der Kanto-Region. Und wir haben angefangen mit 150 Pokémon. Am 6. April 2001 kamen dann die ersten Nachfolger zu Pokémon raus. Und das, wie du schon gerade erwähnt hast, Gold und Silber. Das spielte dann in einer anderen Region. Wir hatten also eine neue Karte, eine neue Oberwelt. Das war die Johto-Region. Und es kamen noch mehr Neuerungen dazu. Zum Beispiel einen Tag- und Nachtwechsel. Das Spiel kam für den Game Boy raus. Und wir mussten die Uhrzeit angeben und damit wusste der Gameboy, wie viel Uhr wir haben. Also der hat dann in der Cartridge hatte eine Uhrbatterie drin und hat damit dann die Zeit weitergedreht. Somit hatten wir dann die Chance, zu bestimmten Uhrzeiten Ereignisse zu haben. Wie zum Beispiel, dass ein Evoli sich zu einem bestimmten Pokémon in der Nacht entwickelt oder am Tag, je nachdem, wie viel Uhr es gerade ist. Oder zum Beispiel, dass in einer bestimmten Region ein Pokémon erst zu einer bestimmten Uhrzeit auftaucht. Ein kleiner Spin-off von der Gold- und Silbernen Edition war die Kristall Edition. Das war auch die erste Pokémon-Edition, die mit Farbe rauskam. Die kam nämlich für den Game Boy Color raus. Und zwar am 2. November 2001. Das war ungefähr ein halbes Jahr später, nachdem Gold und Silber rausgekommen ist. Und eine weitere Neuerung war, dass wir mehr Diversität bei der Charakterwahl hatten. Denn wir hatten zum ersten Mal die Möglichkeit, auch einen weiblichen Charakter auszuwählen. Dann war es um die Hauptedition 2 Jahre erstmal still, bis dann am 25. Juli 2003 Rubin und Saphir für den Game Boy Advance rausgekommen ist. Hier haben wir dann wieder die Region gewechselt. Das ist immer so bei den Hauptteilen, dass sich die Region dann wechseln. Wir haben eine neue Oberkarte, waren jetzt in der Höhenregion oder Hohenregion. Hier hat sich dann die Grafik natürlich verbessert, dadurch, dass wir auf dem GBA waren. Einen weiteren Vorteil hatten wir, dass dadurch, dass der Game Boy Advance SP rausgekommen ist, das war ein Game Boy Advance mit beleuchtetem Hintergrund. Damit konnte man dann auch zum Beispiel ohne Lampe Pokémon spielen. Eine Gameplay-Erweiterung gab es noch in dem Zuge, dass man Beeren anbauen konnte. Das heißt, den konnte man Pokémon mitgeben und die haben sich dann mit dieser Beere, falls es nötig sein sollte, im Kampf geheilt.
Genau. Nun hatten wir tatsächlich den Game Boy Advance, beziehungsweise den Game Boy Advance SP. 2007 kam dann tatsächlich schon der nächste Konsolenwechsel, zumindest für Pokémon. Es ging dann vom Game Boy Advance, beziehungsweise Game Boy Advance SP auf den Nintendo DS. Und das dann am 27.07.2007 zu Diamant und Pearl. Die Region war die Sinnoh-Region und die Neuerung war tatsächlich, dass man gemeinsam mit Freunden in ein Gebiet gehen konnte, das nannte sich der Untergrund und konnte dort nach Fossilien und anderen Items graben. Vorweg, Fossilien sind versteinerte Pokémon, beziehungsweise Urzeit-Pokémon und die konnten dann eben wieder zum Leben erweckt werden. Genau. Und parallel dadurch, dass der Nintendo DS mit dem Internet koppelbar war, sage ich mal, beziehungsweise Internetzugang hatte, war es möglich, einen weltweiten Tausch über die Global Trade Station durchführen zu können. Parallel zur Diamant und Pearl gab es das Spin-off der Platin-Edition. Gefolgt 4 Jahre danach, am 4.3.2011, kam dann Schwarz und Weiß. Die Region war Einhall. Und da gab es dann auch nur eine kleine Neuerung. Pokémon-Sprites sind konstant animiert, tatsächlich während des Kampfes. Also somit sollten Kämpfe dynamischer wirken, beziehungsweise die Zwischenzeiten, in der die rundenbasierten Kämpfe stattfanden, sollten halt etwas dynamischer wirken. Und parallel kamen eben auch die 4 Jahreszeiten raus. So war es dann eben tatsächlich so, dass es diverse Pokémon gibt, die je nach Jahreszeit ihre Optik verändert hatten. Um ein Beispiel zu nennen, es gibt ein Hirsch oder ein Reh und je nach Jahreszeit sieht eben tatsächlich das Geweih anders aus. Also da waren dann zum Frühling, waren dort dann Blüten drin. Zum Winter war das so ein bisschen verschneit. Zum Sommer waren die Blüten geöffnet und so weiter und so weiter und so weiter.
Genau, 2 Jahre später und zwar ganz genau am 12. Oktober 2013 kam dann auch schon die Version X und Y raus. Hier auch wieder ein Konsolenwechsel. Nintendo ist von dem Nintendo DS auf den 3DS gewechselt. X und Y spielt in der Kalos-Region. Hier könnte man zum Beispiel sagen, dass die Kalos-Region sogar auf einem realen Land basiert, und zwar Frankreich. Wenn man sich die Karte so anschaut, da kann man zumindest so die Länderumrisse grob erkennen. Auch wir haben eine zentrale Stadt, die ziemlich an Paris erinnert in der Neuzeit. Also Kalos-Region ist so ein bisschen wie Frankreich. Das zieht sich seit dem Teil auch ein bisschen durch, dass so jede neue Region von Pokémon sich auf ein real existierendes anderes Land irgendwo basiert. Neuerungen in X und Y sind Mega-Entwicklungen. Kann man sich so vorstellen, der Trainer hat so ein X und Y-Stein. Und wenn ein Pokémon darauf mit diesem Stein kompatibel ist, kann der im Kampf einmal für 2 oder 3 Runden nochmal eine 4. Entwicklungsstufe erreichen und ist dann besonders stark. Hat ein bisschen mehr taktische Vielfalt, man muss es aber nicht unbedingt nutzen. Was noch dazu kam ist, das haben wir ja auch vorhin erwähnt, es gibt 18 verschiedene Typen. In X und Y kam der Feentyp dazu, der heutzutage noch kontrovers diskutiert wird, ob der wirklich seine Daseinsberechtigung hat. ich äußere mich mal nicht dazu. Außerdem gab es noch individuelle Entwicklungen. Zum Beispiel gibt es ein Pokémon, das sich nur entwickelt, wenn man den 3DS falsch rumhält. Marcel, weißt du noch, wie das genau war?
Genau, und zwar handelt es sich um das Pokémon Iskala. Das ist tatsächlich ein Tintenfisch, der auf seinem Kopf so einen kleinen Pfeil andeutet. Und es war dann tatsächlich so, wenn es ein gewisses Level erreicht hat, musste man zu dem Zeitpunkt genau den DS auf dem Kopf drehen. Das wurde dann von der Konsole erkannt. Und dann war es dann tatsächlich so, dass sich dann das Pokémon erst entwickelte.
Dadurch, dass wir den 3DS verschiedene Apps hatten, gab es war jetzt nicht im Spiel mit integriert, aber man hatte jetzt auch die Möglichkeit, cloudbasiert seine Pokémon zu speichern, und zwar in der Pokémon Bank. War ein nettes Gimmick, hat aber gekostet, ich glaube, 5 € im Jahr, wenn ich mich nicht täusche. Aber somit hatte man zumindest die Möglichkeit, Pokémon ohne ein zweites Gerät zwischen den Editionen zu tauschen, indem man es kurz in die Cloud schiebt, sich in einem anderen Pokémon-Spiel anmeldet und dort dann seine Pokémon aus der Bank wieder rauszieht. Am 23.11.2016 kam dann Sonne und Mond. Hier sind wir dann in der Alola-Region, eine Region, die auf, kann man schon irgendwie vermuten, auf Hawaii basiert, also Alola. Hier gab es auch ein paar Neuerungen. Nicht alle wurden, ich glaube, mit freudigen Umarmungen empfangen. Eine schöne Neuerung waren die neuen Alola-Formen, das heißt, alte Pokémon aus zum Beispiel der ersten Edition wurden nochmal refreshed und in einem anderen Thema umgesetzt. Zum Beispiel gab es ein Palmen-Pokémon, Kokowai, aus der ersten Edition. So eine kleine dicke Palme. In der Alola-Form ist er, hat einen langen Hals und ist irgendwie 10 Meter hoch. Einfach mal ein Beispiel zu nennen. Und was wir vorhin gar nicht erwähnt haben, es gibt in den Pokémon-Editionen auch Arena-Kämpfe, wo man einen Orden verdienen kann. Diese wichen jetzt den Inselwanderschaften, wo man dann am Ende dieser Wanderschaft einfach nochmal gegen so einen Champion gekämpft hat Orden verdient hat.
3 Jahre danach tatsächlich ging es dann von mobiler Konsole auf stationäre Konsole, beziehungsweise auch Handheld, je nachdem, wie man es handhaben mag. Und zwar auf die Switch. Und das Ganze passierte am 15.11.2019 mit Schild und Schwert. Die Region ist die Galar-Region, die so ein bisschen auf Großbritannien bzw. England basiert. Das wird in vielerlei Hinsichten angedeutet, beispielsweise wenn man sich auch mal so ein paar Pokémon anschaut oder Galar-Formen. Was auch tatsächlich schon das Stichwort ist. Ähnlich wie bei den Alola-Formen haben wir auch hier Pokémon von vorherigen Generationen, die sich den Gegebenheiten angepasst haben tatsächlich. Und somit dann eben ein Typwechsel durchzogen haben. Beispielsweise wurde dann aus einem Gift-Typ wie Smogmog ein Feentyp beispielsweise. Oder aus einem Mauzi, welches der Normaltyp hat, wurde ein Unlicht-Pokémon. Und es wurde etwas finsterer einfach, weil es natürlich so ein bisschen als, kann man sagen, Straßenkatze angelehnt werden soll oder als Straßenkatze angelehnt ist. Parallel dazu kam ähnlich wie bei X und Y eine, nennen wir es, neue Entwicklungsstufe dazu. Die Dynamax-Entwicklung, die allerdings sich dahingehend so ein bisschen zu der Mega-Entwicklung differenziert. Und zwar, die Mega-Entwicklung gilt den kompletten Kampf und bricht dann tatsächlich ab, wenn der Kampf zu Ende ist. Eine Dynamax-Entwicklung bzw. eine Dynamaximierung gilt für 3 Runden. Und selbst da wird tatsächlich nochmal differenziert. Es gibt die Giga-Dynamax-Form, wo dann eben tatsächlich das Pokémon als solches sich nochmal verändert. Und es gibt halt den reinen Dynamax. Da ist halt alles gleich. Also die Pokémon sind dann halt einfach nur größer und haben dann eben andere Attacken. Aber ja, sonst relativ ähnlich zur Mega-Entwicklung, sage ich mal. Natürlich mit Schild und Schwert und dem Shop nach wie vor, was wir natürlich schon vom DS kannten, gab es das erste Mal Download-Content tatsächlich durch Spielerweiterung bzw. durch DLCs. Und zwar war das einmal die Rüstungsinsel und einmal Schneelande der Krone, wenn ich mich recht entsinne. Also einmal tatsächlich ein Schneegebiet sowie eben nochmal eine weitere Insel. Eine Neuerung, welche ich sehr, sehr schön finde, ist die Naturzone, beziehungsweise allgemein die Möglichkeit, Pokémon in der Overworld zu sehen. Also man wusste dann eben ganz genau, okay, ich suche das und das Pokémon und das läuft da gerade rum, also renne ich da jetzt rein und dann kann ich es mir halt fangen. Und es wurde halt noch besser in der Naturzone umgesetzt. Ich würde sagen, die Naturzone kann man eigentlich so ein bisschen mit der Safari-Zone von früher vergleichen. Was man sich eigentlich vorstellen kann, wie ein öffentlicher Park, in dem Pokémon in ihren natürlichen Habitaten umherstreifen. Und ja, da hatte man dann so verschiedene Gebiete, irgendwie so ein Wassergebiet, so einen alten Turm, wo es dann eben Geister-Pokémon gab, in dem Wassergebiet natürlich Wasser- und Drachen-Pokémon, die sich eben im Wasser ansiedelten und. Natürlich kamen auch die Arenen zurück, das heißt, man konnte, wie Tobi bereits vorhin gesagt hatte, wieder Orden sammeln und hatte so ein bisschen diesen Back-to-the-Roots-Faktor. Eine Funktion, die ich sehr, sehr wichtig finde, ist die automatische Speicherfunktion. Ich meine, der eine oder andere kennt es vielleicht noch von früher, wenn man sich dachte, okay, ich spiele gerade irgendwie ein Spiel auf dem Gameboy und die Batterielampe leuchtet doch ein bisschen schwächer, aber egal, ich schaffe das jetzt noch und dann speichere ich. Und sind wir ehrlich, wir haben es nie geschafft, tatsächlich. Der Gameboy ging dann genau dann aus, wenn man es am wenigsten brauchte. Da braucht man sich jetzt tatsächlich keine Sorgen machen, wenn dann das Akku mal leer ist. Und es gab eine kleine Umstellung von Pokémon Bank zu Pokémon Home. Letztendlich bietet allerdings Pokémon Bank nur so ein bisschen die Brücke zu Pokémon Home. Und Pokémon Home ist einfach nur der Cloud-Service zu Schild und Schwert. Und man hat eben auch die Möglichkeit, das Ganze mobil zu nutzen und so weiter. Also das, ja, da wurde halt komplett wieder so ein bisschen auf alte Sachen zurückgegriffen, die bereits vorkamen oder schon mal benutzt wurden, zuvor halt in den Zwischenteilen halt nicht, aber dann dort wieder. Jetzt haben wir allerdings genug über die Vergangenheit geschnackt, sage ich mal, und ich denke, es wäre vielleicht mal ganz interessant zu wissen, was da noch auf uns zukommt, denn am 30.04. ereilt uns ein neues Pokémon Snap Spiel. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch an Pokémon Snap, mal grob dazu. Es war ein N64-Teil, beziehungsweise ein N64-Spiel, in dem man durch verschiedene Habitate gereist ist und hat dann Pokémon fotografiert und hatte das ein oder andere Mittel, um dann eben diese Pokémon in Szene zu setzen. Und genau, da liefert uns Nintendo am 30.04. einen neuen Teil für die Switch. Genau, soweit ich weiß, wird es den wahrscheinlich sogar nur online geben. Also es ist ein reines eShop-Spiel. Aber lassen wir uns mal überraschen. Ich meine, es sind ja doch noch ein paar Tage bis dahin. Parallel gibt es ein Gerücht, auf das sich natürlich sehr, sehr viele freuen. Ich tatsächlich auch. Und zwar soll es ein Remake zu Diamant und Pearl geben, welches dann natürlich auf der Switch erscheint. Aber da steht halt noch nicht allzu viel fest. Da lassen wir uns nochmal auf die vermutliche Präsentation am 27. Ja, genau. Da müssen wir uns tatsächlich dahingehend mal überraschen lassen. Nun zum Aufbau des Pokémon-Franchises. Es gibt natürlich noch vielerlei andere Dinge. Beispielsweise setzt sich das Ganze noch irgendwie aus Film und Fernsehen zusammen, beispielsweise. Oder eben aus vielerlei anderen Dingen, auf denen Pokémon draufsteht. Aber dazu dann gleich einfach mal mehr. Natürlich gibt es den Anime, der erschien am 1.9.1999 auf RTL 2 und wie mittlerweile zu so gut wie eigentlich jedem Anime gibt es auch zum Pokémon bzw. zu Pokémon einen Pokémon-Film. Dieser erschien am 13. April 2000 in den deutschen Kinos und ist mitunter, wie ich persönlich finde, noch der beste Pokémon-Film, der jemals erschienen ist. Denn davon gibt es mittlerweile auch 22 Stück, beziehungsweise 23, denn einer erscheint noch. Und das Gute an den Pokémon-Filmen als solches ist, die sind alle ineinander für sich abgeschlossen. Das heißt, wenn irgendwie das Lieblings-Pokémon von jemandem in Film 21 vorkommt, muss man nicht die anderen 20 Teile zuvor gesehen haben, um dann den Film zu verstehen, sondern kann einfach querbeet durchschauen, wie man das mag. So ist es auch tatsächlich schon fast bei dem Anime, da haben wir mittlerweile auch 23 Staffeln und die Staffeln sind an sich für sich abgeschlossen und es startet dann halt mit jeder Staffel eigentlich ein neues Abenteuer. Genau, also wenn da einfach mal Bedarf besteht, man kann jetzt tatsächlich mit dem aktuellen starten und muss nicht den ganzen Kladderadatsch, sage ich mal, von früher gesehen haben. Gerade wenn man doch der etwas jüngeren Generation angehört.
Aber es gibt ja nicht nur Filme und Animes bzw. Spiele, wo Pokémon draufsteht, sondern noch ganz viel anderen Schmu, sag ich mal.
Ja. Möchtest du denn mit irgendwas starten? Liegt dir dahingehend irgendwas auf der Seele?
Ja. Tatsächlich ja. Und gleich mal vorweg, ich muss auch gestehen, ich habe das auch genutzt, lange Zeit, aber schon sehr lange nicht mehr. Und zwar rede ich hier vom Pokémon Go. Für die Leute, die unter den letzten 4 Jahren unter einem Stein gelebt haben, kurz was zu Pokémon Go. Ist 2016 erschienen. War ein Riesenhype weltweit. Ich glaube, es ging eine Woche lang, wurde sogar im Radio und in den Nachrichten darüber berichtet. Was ist denn Pokémon Go erstmal? Es ist ein GPS-Spiel, glaube ich, kann man am besten so bezeichnen, von Niantic, die auch Spiele wie Ingress gemacht haben oder Hogwarts Unite. Da laufe ich in der echten Welt rum und fange virtuelle Pokémon in der Augmented Reality. Das heißt, ich spiele sie auf dem Smartphone, ich halte meine Smartphone-Kamera irgendwo hin. Dort erscheint mir dann ein Pokémon, ich kann es fangen und dann kann ich es wie in den ganz normalen Pokémon-Spielen hochleveln. Ich kann in Raids gehen, ich kann es tauschen. Ich kann es seit neuestem, auch wie du vorhin schon erwähnt hast, auch in die Pokémon-Bank, beziehungsweise wie es jetzt heißt, in Pokémon Home übertragen und somit auch auf einem Haupt-Pokémon-Spiel, zum Beispiel in Pokémon Schwert und Schild, nutzen. Ich weiß, dass es seit 2016, seitdem es rausgekommen ist, viele, viele, viele Neuerungen gibt und es soll, momentan ist es natürlich schwierig mit den Lockdowns damit rauszugehen, aber es soll auf jeden Fall viel Spaß machen und es ist ein Blick auf jeden Fall wert.
Genau, also wie du schon sagtest, vielerlei Änderungen. Die sind natürlich gewillt, alle aktuell existierenden Pokémon irgendwie noch mit einzubringen. Und wie du sagtest, aufgrund des Lockdowns ist es tatsächlich so gemacht, dass man mit seinen Freunden aus der Ferne spielen kann, tatsächlich über verschiedene Funktionen, was ja sonst nicht so möglich war. Und ja, da wurde jetzt tatsächlich die Möglichkeit eingeräumt, mit seinen Freunden, die eben auch mal beispielsweise weiter weg wohnen, das Spiel gemeinsam zu zocken.
Aber ich muss trotzdem vor die Tür gehen, um Pokémon zu sammeln.
Kommt drauf an, wenn du nicht tatsächlich gerade irgendwie in einem dunklen Wald lebst, hast du natürlich auch die Möglichkeit, von zu Hause aus Pokémon zu fangen. Allerdings hast du da natürlich einen kleinen eingeschränkten Radius, ne? Also wenn natürlich in der Stadt irgendwie 6, 7 Pokémon auf einmal auftauchen, hast du dann beispielsweise zu Hause nur 2 bis 3. Aber gut, ist halt immer noch besser als gar nichts.
Ja, das stimmt. Gibt es denn sonst noch Apps oder Produkte von Pokémon, die jetzt nicht auf die Hauptreihe basieren?
Also mir fällt tatsächlich gerade nur noch das TCG ein. Ich meine, du hattest es ja tatsächlich vorhin schon mal angesprochen, dass es ja das Trading Card Game damals auf dem Game Boy gab. Habe ich seinerzeit leider nicht gespielt. Denn sind wir ehrlich, jeder hat diese Karten zwar gesammelt.
TCG steht für Pokémon Trading Card Game.
Genau, genau. Und wie gesagt, jeder hat die Karten zwar gesammelt, aber keiner wusste halt, wie das Spiel geht, außer eben die Leute, die es auf dem Game Boy gespielt haben. Ja, also ich habe dann irgendwann vor, 3 oder 4 Jahren tatsächlich eine Mobile-App gefunden und das Ganze läuft tatsächlich relativ ähnlich. Nur, dass man hier den digitalen Aspekt und den haptischen Aspekt so ein bisschen miteinander kombiniert hat. Und zwar, wenn man jetzt mittlerweile ein klassisches Booster-Pack kauft, halt einfach mal schroff gesagt, es ist ein kleines Tütchen und da sind eben je nach Generation eine gewisse Anzahl an Karten drin, hat man dort mittlerweile einen Code. Diesen Code kann man im Spiel eingeben und hat dann eben das Booster oder das Deck in dem Spiel nochmal und kann dann eben digital mit seinen Freunden spielen. Was, wie ich finde, eigentlich eine schöne Sache ist. Ja, vor allem, weil, korrigier mich, wenn ich falsch liege, das Spiel ist mittlerweile wieder ziemlich im Kommen, also zumindest Trading Card Game.
Habe ich jetzt auch so mitbekommen, ja. Also ich muss auch gestehen, ich habe es seit 20 Jahren oder damals, wo ich es gespielt habe, ja, ungefähr 20 Jahre ist, schon, ist es schon fast her, nicht mehr gespielt. Aber ich meine, es ist schon gekommen. Also es kann sich auf jeden Fall, ich glaube, es ist zwar noch nicht so erfolgreich wie zum Beispiel jetzt ein Magic the Gathering oder ein Yu-Gi-Oh!, aber ich glaube, es ist auf einem guten Weg dahin.
Definitiv, vor allem, weil es sich ja jetzt mittlerweile schon über etliche Jahre hält. Deswegen, aber ja, genau, ich finde da leider tatsächlich den Anklang nicht mehr. Hast du denn irgendwas, was dir, wie soll ich sagen, wo du besonderen Wert drauf legst oder was für dich halt wichtig war an Dingen, wo jetzt einfach nur Pokémon drauf stand, sage ich mal, ob es jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, irgendein Spiel ist, wo die einfach nur drin vorkommen oder?
Ja, was wir zum Beispiel noch gar nicht erwähnt haben, das ist, wir haben jetzt über die Hauptspiele gesprochen, es gibt aber noch ungefähr, weiß ich nicht, hunderte, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so kommt es einem immer vor, Spin-Off-Spiele von Pokémon, da geht es über ein Pokémon Pinball bis hin zum Pokémon Stadium oder ganze richtige Rollenspiele, zum Beispiel Pokémon Colosseum für den GameCube. Und das ist das, was ich so schön finde am Pokémon. Es ist halt, auch wenn die Geschichte so ein bisschen lasch immer ist, aber wir haben eine unglaublich große Bandbreite an Spielen, wo Pokémon draufsteht. Ich meine, es gibt ein Hey You Pikachu, das ist so ein TV-Senderspiel. Also es gibt super viel. Ein Spiel gibt es aber noch, in dem Pokémon auch vorkommen, und das ist Smash Brothers.
Genau, da erinnere ich mich tatsächlich noch dunkel dran. Das erste Smash Bros., was es gab, war ja damals für den Nintendo 64. Vorweg, für die Leute, die nicht wissen, was Smash Bros. Ist, ganz, ganz viele Charaktere aus dem Nintendo-Universum, die sich ganz schroff gesagt verprügeln untereinander. Und da hat man, soweit ich mich erinnere, wie gesagt, Pikachu und Pummeluff mit eingebaut.
Genau. Das waren die ersten Pokémon, die es so gab. Mittlerweile sind es ja schon viel mehr.
Genau, genau. Ich glaube, also da hat sich das ja dann auch gesteigert. Es kam ja dann irgendwann mal Pichu und Mewtwo dazu und dann ja auch noch die Möglichkeit, Pokebälle zu nutzen, in denen dann Pokémon waren, die einem dann im Kampf geholfen haben.
Stimmt, ja. Das waren auch immer die heiß begehrtesten Items. Wenn irgendwo ein Pokéball aufgetaucht ist.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, wenn man ganz, ganz viel Spaß haben will, macht man einfach alle Items aus, außer die Pokebälle, erhöht die Häufigkeitszahl und dann ab die Post. Aber gut, wir schweifen ab. Wo wir tatsächlich gerade beim Thema N64 waren, es gab natürlich auch eine Pokémon-Version des Nintendo 64, und zwar war das die Pikachu-Version. Da war das dann das N64 tatsächlich blau. An der Seite war ein Pikachu, und ich kann mich daran erinnern, dass seine Wangen, der Leuchtpunkt war, um zu erkennen, dass die Konsole an ist. Und ich glaube, der Schweif war so ein bisschen der Anknopf. Also den musste man ja so oder so irgendwie hochschieben. Und es war dann Pikachus Schweif, der dann eben nach oben geschoben wurde.
Ich kann mich schwage daran erinnern. Ja, irgendwas, ich glaube, der Fuß oder der Schweif, irgendwas war der Anknopf, ja.
Genau.
Ich weiß auch noch, dass bei dieser N64 sogar ein gelber Controller dabei lag.
Genau. Ich glaube, der war oben gelb und unten blau, um dann halt wieder so ein bisschen auf die Konsole als solches anzuspielen. Dazu gab es, glaube ich, dann so ein bisschen als Bundle sogar schon Pokémon Stadium.
Genau. Pokémon Stadium fand ich eigentlich ziemlich cool, dass man da Pokémon in 3D erlebt hat auf dem N64. Wusstest du eigentlich, dass das Pokémon Stadium, was bei uns als der erste Teil rauskam, eigentlich der zweite Teil war?
Nee, das ist für mich komplett neu.
Das war für mich vor ein paar Tagen auch neu. Ich bin da zufällig drauf gestoßen. Und zwar kam 1997, glaube ich, schon das erste Pokémon Stadium für den N64 raus, aber Japan-exklusiv. Und der zweite Teil, der bei uns als erster Teil rausgekommen ist, kam in Japan einfach als zweiter Teil raus. Und Pokémon Stadium 2 bei uns war bei denen Pokémon Gold und Silber.
Okay. Wie gesagt, höre ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal. Finde ich interessant. Dem Ganzen gehe ich auf jeden Fall mal genau auf die Spur.
Aber was zum Beispiel bei Pokémon Stadium, um nochmal ganz kurz darauf einzugehen, ein sehr cooles Feature war, es gab für den N64 unten eine Controller-Erweiterung, das heißt so eine Erweiterung, die man unten am Controller anstecken konnte, und da konnte man sein Pokémon-Modul reinstecken. Und dann konnte man Pokémon, die Gameboy-Spiele, also nur die normalen Gameboy-Spiele, am Fernseher spielen. Und jetzt kommt das absolute Killer-Feature, Man konnte doppelte Geschwindigkeit einstellen. Und das war für Pokémon, wenn man es einmal hatte, möchte man es nicht mehr vermissen. Pokémon ist ein sehr langsames Spiel.
Genau, ich wollte es gerade sagen. Definitiv verständlich, weil es ging ja damals noch relativ langsam vonstatten. Was ich allerdings dahingehend als nützliches Feature fand, man konnte die Pokémon damals rübertauschen tatsächlich auf Pokémon Stadium oder konnte diese dann eben zum Kämpfen nutzen, weil normal hatte man in den Kämpfen nur so Leih-Pokémon und man konnte dann in dem Fall sein eigenes Team benutzen, was es unglaublich einfach gemacht hat. Gerade in einem späteren Spielverlauf, wenn man da auch so einen kleinen Abenteuermodus hatte. Dann noch eine Sache, die ich sehr, sehr interessant fand, die damals erschienen ist. Passend zum Anime bzw. zu den Spielen gab es Soundtrack-CDs. Genau, der ein oder andere erinnert sich beispielsweise irgendwie noch an den Poke-Rap oder das klassische Pokémon-Intro bzw. allgemein die Pokémon-Intros. Plus eben coole Soundtracks aus den Spielen, wie, oh, was fällt mir denn da gerade ein? Genau, den Pokémon-Center-Sound oder eben dass die Melodie aus der einen Stadt der ersten Generation, was ein bisschen verpönt ist, und zwar das Lavandia-Intro. Aber dazu kommen wir in einem anderen Podcast mal definitiv. Genau. Das steht auf unserer Agenda ganz, ganz weit oben.
Ja. Eigentlich kein Thema zum Lachen, aber...
Ja, das stimmt allerdings. Dann eine relativ witzige und zugleich spannende Sache. Wir hatten da vorhin kurz drüber gesprochen. Und zwar gab es einen speziellen Controller, der mehr Funktionen hat, als er vorgibt. Und zwar hieß das Ganze Pokéball Plus. Das war ein Pokéball, den man halt zum Spielen nutzen kann an der Switch. Mit Sound und Leuchteffekten und ja, damit man halt wirklich das klassische Fangerlebnis hat, tatsächlich. Und dieser war koppelbar mit dem Handy bzw. Pokémon Go. Das heißt, man konnte sein Pokémon darauf laden und konnte dann mit ihm spazieren gehen. Und dieser Pokéball sammelt für einen tatsächlich Pokémon bzw. Items. Also man brauchte dann eben nicht sonderlich viel dafür tun, weil sobald ein Pokémon in Pokémon Go vor einem erschienen ist, hat dieser Pokéball einfach für jemanden das Fang übernommen. Ja, dann gibt es da tatsächlich noch eine Handy-App, und zwar Pokémon Master. Hast du dazu irgendwie was zu sagen? Hast du das gespielt?
Ich habe es nicht gespielt, nein. Ich war tatsächlich ein bisschen hyped drauf, als es angekündigt worden ist, als ich die ersten Bilder gesehen habe. Hab's mir aber nicht am Tag des Releases runtergeladen und dann die ersten Reviews dazu gelesen und das hat mich abgeschreckt. Leider. Hast du es gespielt? Kennst du es?
Ich kenne es flüchtig. Also was ich halt tatsächlich weiß, das ist halt, also es ist halt natürlich so ein klassisches Gotcha-Game, sage ich mal. Und man kann wohl mit bzw. gegen verschiedene Arena-Leiter kämpfen. Also man kann halt wohl Teams bauen. Angenommen, ich sag mal, du bist halt irgendwie du und hast eben ein Partner-Pokémon, das ist in dem Fall Pikachu. Und kannst jetzt sagen, okay, du nimmst irgendwie den Arena-Leiter der ersten Generation mit als Teampartner plus dann eben sein Onix und kannst dann wohl gegen andere Teams kämpfen. Aber weiter bin ich halt auch leider nicht drin in der Materie, weil das Problem, was ich hatte, es wurde größer angekündigt, als es ist. Also die Erwartungen waren relativ hoch und sind dann halt direkt gefallen, nachdem ich erfahren habe, dass es eben kein Core-Game ist, sondern halt einfach eine Mobile-App. War ein bisschen traurig, aber kann man machen nichts. Es gibt ja, also das ist halt immer so ein persönliches Empfinden. Ich persönlich beispielsweise lege halt super viel Wert auf die Core-Games, einfach weil ich die grandios finde und halt echt gerne spiele. Und andere sagen, oh nee, die Core-Games, die habe ich langsam satt. Ich feiere halt diese ganze Mobile-Kiste. Ja, jeder wie er mag, tatsächlich. Dann zu einer Sache, die es so im Pokémon-Universum eigentlich noch nicht gegeben hat. Und zwar ein Spiel, welches als Film adaptiert wurde. Und zwar hieß das Ganze Meisterdetektiv Pikachu. Tobi, erzähl mal, hast du den Film gesehen? Hast du das Spiel gespielt? Wie war das für dich? Was waren deine Eindrücke, als du damals den Trailer gesehen hast?
Nee, das Spiel habe ich nicht gespielt. Die Eindrücke zum Film. Ich habe den Trailer gesehen und ich wusste, ich schaue mir den am Release-Tag an. Habe ich dann auch gemacht. Kurz zum Film, der ist mit Ryan Reynolds. Das ist jetzt die einzige Rolle, die mir jetzt noch einfällt. Also der ist auf jeden Fall die Sprechrolle von Pikachu in dem Film Meisterdetektiv Pikachu. Das heißt, er ist die Hauptrolle. Zum Film will ich tatsächlich gar nicht so viel sagen, weil ich nicht so viel spoilern möchte. Und nicht, weil mir die Handlung fast gar nicht mehr geläufig ist. ich kann nur sagen, ich fand es für eine Videospielverfilmung, die ja immer so einen schlechten Ruf haben, fand ich den nicht schlecht. Also ich fand sogar eine der besten, also wenn nicht sogar die beste Videospielverfilmung, die ich gesehen habe. Ist jetzt nicht schwer, muss man dazu aber auch sagen. Die Konkurrenz ist halt nicht da. Ist es von der Aufmachung her gut, also die Animation finde ich gut gelungen, die Pokémon, die wurden sehr gut getroffen. Ich hatte ja tatsächlich Angst, dass ein paar Pokémon irgendwie, zu realistisch dargestellt werden, aber die werden tatsächlich so dargestellt, wie man sie sich in echt vorstellen würde. Also sie sind schon ein bisschen realistischer gemacht, aber auch nicht zu realistisch. Ich weiß nicht, was ist deine Meinung zu dem Film? Also ich habe den sehr gut, sehr, sehr positiv in Erinnerung.
Also ich muss tatsächlich sagen, ich war, als der Trailer erschien, gehypt und zugleich abgeschreckt, weil ich kannte das Spiel halt flüchtig. Hab's irgendwie mal kurz angezockt und fand's eigentlich ziemlich cool und finde auch die Mechanik halt cool, beziehungsweise den Gedanken dahinter. Nun kam dieser Trailer und ich dachte mir, oh Gott, was soll das nur werden, beziehungsweise wie kann das nur werden, weil man hat natürlich immer nur eine beschränkte Anzahl an Pokémon gesehen, die da tatsächlich in dem Film vorkommen und die sahen eben auch gut aus, tatsächlich. Und ich dachte mir, okay, es gibt nur zwei Optionen. Entweder wird das ein Meisterwerk von einem Film oder das Pulver ist komplett im Trailer verschossen worden. Ich muss tatsächlich sagen, Option 1 war halt wirklich treffender. Ich finde den Film alles in allem mega, mega gut. Ob nun von der Umsetzung, beziehungsweise von der Optik der Pokémon, von der Umsetzung des Films als solches. Und was ich halt witzig fand, so versteckte Anekdoten an beispielsweise an den Anime oder an andere Spiele irgendwie. Beispielsweise hängt im Zimmer des Hauptprotagonisten ein Plakat von einem Turnier, welches irgendwie, ich weiß gar nicht, in Kanto oder in Johto oder in Höhen spielt tatsächlich. Und da hat man dann so ein bisschen so diese Parallelen. Und das sind so kleine versteckte Gimmicks oder Easter Eggs, die halt in dem Film vorkommen. Also macht wirklich euch mal einen entspannten Abend, schaut euch den Film an und notiert einfach mal, wie viele Anekdoten oder Easter Eggs zu den anderen Spielen in diesem Film auftauchen. Dann natürlich schauspielerische Besetzung mit Ryan Reynolds, mega gut tatsächlich, beziehungsweise in der Hauptrolle. Und sonst Story, wie gesagt, ich kannte das Spiel halt vorher ganz grob.
Basiert denn der Film storymäßig grob auf dem Spiel oder nur die Rahmenhandlung?
Ein bisschen von beidem tatsächlich. Also wir haben jetzt keine direkte 1:1 Überschneidung, wie man das eben beispielsweise von einigen anderen Adaptionen kennt. Aber wenn man das Spiel gespielt hat, halt wirklich von Anfang bis Ende, weißt du halt wirklich, wenn du den Film siehst, was in der nächsten Szene grob passiert. Genau, also ich hätte jetzt fast gesagt, das Spiel bereitet einen so ein bisschen auf den Film vor. Kommt drauf an. Also der ein oder andere ist vielleicht eher der Spieltyp, der sagt so, okay, das Spiel ist halt deutlich besser als der Film und andersrum. Ja, muss man schauen. Aber das ist halt auch wieder so ein persönliches Ermessen. Aber sonst bin ich halt voll und ganz bei dir und würde halt behaupten, das ist wirklich die beste Film-Adaption, die es gibt. Und das ist halt auch echt ein Film für jedermann, beziehungsweise für groß und klein. Ich habe den Film damals relativ spät gesehen, also jetzt nicht zum Release. Ja, aber ist auf jeden Fall empfehlenswert. Wobei ich tatsächlich sagen muss, vielerlei Sachen, obwohl der Film, ich glaube, mit FSK 6 oder 12 ausgestattet ist, gibt es vielerlei Sachen, die die nicht jeder versteht. Also während ich und ein paar Freunde halt vorne saßen und haben uns bei ein oder zwei Szenen halt wirklich einen abgelacht, saßen halt die anderen Kiddies, die halt deutlich jünger waren als wir, hinter uns und waren halt komplett still und waren wahrscheinlich komplett verdutzt und dachten sich so, boah, diese blöden Erwachsenen. Aber ja, wie gesagt, sonst ist es halt wirklich ein Film für jedermann. Und ja, selbst so Retro-Fanatiker wie ich kommen da definitiv auf die Kosten. Wie gesagt, schon alleine durch die Easter Eggs oder vielerlei anderen Kram, der einen selbst so ein bisschen zurück in die Kindheit katapultiert.
Worauf ich jetzt noch ganz gerne eingehen würde, ganz kurz aber auch nur, und zwar vielleicht zu Alternativen zu Pokémon. Und zwar, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn jetzt jemand heiß geworden ist auf Pokémon, aber sich denkt, ich habe keine Lust, mir eine Switch zu holen oder auf mobile Spiele habe ich auch keine Lust, gibt es da tatsächlich noch eine Empfehlung, die ich ausgeben kann, und zwar ein Spiel namens Temtem. Soweit ich weiß, ist das von einem spanischen Entwickler. Und das greift so alles auf, was Pokémon groß macht. Das heißt, wir haben das Stein-Schere-Papier-Prinzip. Wir haben verschiedene Elemente. Wir haben Monster, die man fangen muss. Und wir haben Weiterentwicklungen. Wir haben Verbesserungen wie ein Multiplayer-Modus und Cloud-Save. Gut, haben wir bei Pokémon im Großen Groben auch. Aber wir haben viele Verbesserungen, die Pokémon irgendwo seit Jahren auf der Stelle stehen. Das ist auch ein großer Kritikpunkt, den ich immer wieder anspreche, weil ich auch nicht müde werde, das anzusprechen, weil es mich tatsächlich auch ein bisschen nervt, dass Pokémon gameplay-technisch irgendwo noch in den 90ern hängt. Wenn man sagt, ich möchte ein modernes Spiel haben, dann kann man zum Beispiel zu Temtem greifen. Oder, und das kann ich auch nochmal ganz kurz erwähnen, es gibt auch noch sehr viele Fanmade-Spiele. Wenn man zum Beispiel sagt, hey, ich habe Lust auf Pokémon, aber vielleicht trotzdem ein bisschen moderner, dann, wenn man die Möglichkeit hat und die Spiele hat, die man braucht dafür, weil wenn ich ein Fanmade-Spiel spiele mit den Sprites von Pokémon, brauche ich ja diese Spiele erstmal irgendwo bei mir zu Hause. So, die müsste ich dann digitalisieren, ich will gar nicht darauf eingehen. Gibt es aber zum Beispiel Spiele wie zum Beispiel ein Pokémon MMO, dass die Spieler irgendwie, also die ersten Gameboy-Spiele beziehungsweise auch die DS-Spiele zusammenwirft und man kann da auch, wie der Name schon sagt, wie in einem MMO mit vielen verschiedenen Spielern gleichzeitig spielen und hat dann ein modernes Pokémon-Erlebnis. Weiß nicht, wie siehst du das? Findest du, Pokémon ist veraltet in der heutigen Zeit oder hat es so einen Nostalgiebonus und darf das?
Ja, ich würde jetzt tatsächlich fast sagen, sowohl als auch. Ich schätze, wenn du in der heutigen Zeit tatsächlich mit Pokémon konfrontiert wirst, findest du es tatsächlich gar nicht mal so interessant, weil entweder bist du damit groß geworden, beziehungsweise hast es eben über, ich weiß gar nicht, Freunde oder Geschwister eingebläut bekommen, oder dich tangiert es halt komplett peripher. Wer Pokémon nicht mitkriegen will in der heutigen Zeit, bekommt es nicht mit. Was allerdings daran liegt, dass es früher, als wir halt jünger waren, also damit, ne, so die 90er Jahrgänge und eben älter, sage ich mal, wurden ja mehr damit konfrontiert. Es gab Pokémon-Werbung, es gab Pokémon-Merch, es gab Filme, die im Kino liefen. Es gab ja so viel rund um Pokémon. Es gab ja sogar bei größeren Fast-Food-Ketten irgendwie Pokémon-Spielzeug tatsächlich, was mir gerade einfällt. Und Plüschis und so. Also man konnte daran eigentlich nicht vorbeigehen. Und heute, ja, wenn du keinen Fernseher hast und nicht so der Zocker bist, sage ich mal, dann kriegst du von Pokémon halt wirklich nichts mit.
Nette abschließende Worte.
Ja. Jedem, der irgendwie mit Pokémon groß geworden ist, dem lege ich natürlich ans Herz, einfach am Ball zu bleiben, weil ich denke, Pokémon ist irgendwie einfach irgendwie eine Herzenssache beziehungsweise eine Herzensangelegenheit und ja, sonst kommt es halt wirklich drauf an, ob man das mag oder sich damit noch identifizieren kann oder so. Behaltet auf jeden Fall unsere Podcasts im Auge. Lasst irgendwie ein nettes Kommentar da, wenn ihr möchtet. Folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen, gerade wegen unseren Gewinnspielen. beziehungsweise wegen unserem Gewinnspiel. Und schaut auch mal bei Polyband, beziehungsweise Polyband Anime vorbei, die uns, wie gesagt, die Möglichkeit das bieten, das Gewinnspiel starten zu können. Dahingehend nochmal einen recht herzlichen Dank dafür. Genau, und sonst bedanke ich mich auf jeden Fall an die Hörer und an meinen lieben Kollegen, den Käfersammler Tobi.
Den Dank gebe ich gerne zurück.
Vielen Dank. Deswegen euch noch einen traumhaften Tag bzw. Nacht oder einen schönen guten Morgen oder so. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Saftkorn, setz Härtner ein.
Nein, wir gehen jetzt. Tschüss.